Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Number One Holistic Health Podcast aus Windhoek und jetzt hier in Amsterdam. Und obwohl ich ja immer ein bisschen schimpfe über das Wetter hier in den Niederlanden, muss ich sagen, ich bin gerade tief versöhnt. Aktuell bin ich in einer richtigen Frühlingsstimmung und bin gefühlt ganz neu verliebt in die Stadt. Das ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn um die Liebe geht es hier auch heute am Küchentisch. Das ist aber kein Wetterlaber-Podcast, es ist ein Podcast, in dem du erfährst, wie du ein schönes, gesundes und achtsames Leben hast. Alles startet mit dem ersten Bissen und ein paar Sinnfragen. Genau deshalb bin ich da. Ich bin die Michaela, diplomierte Ernährungstrainerin und dein Host in der aktuellen Solo-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Neben Liebe und Essen geht es heute übrigens um die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen der DGE, die ja sehr viel Wind aufgewirbelt haben in den letzten Wochen. Und rezepttechnisch habe ich auch ein paar Vorschläge sogar parat, die alle Geschmacksaromen herauskitzeln und mal so richtig einstimmen auf die wärmere Jahreszeit. Ich würde sagen, wir hüpfen direkt rein in die Folge. Viel Spaß dabei! Ja, ich weiß. Letzte Woche im Wrap-Up bei der Folge zum Brainfood, da habe ich noch gesagt, also erstes Mal habe ich mich bedankt bei euch, dass ihr so fleißig zugeschaltet habt und ich freue mich über jede Nachricht und jede Bewertung. Und dann habe ich gesagt, dass es jetzt ein Podcast im Zwei-Wochen-Format ist. Allerdings gibt es ein neues Thema, das auch politisch für Aufruhr gesorgt hat und auch in den Medien bespielt wurde. Deshalb will ich es auch hier bei mir am Küchentisch ansprechen. Und weil mir so ein Podcast-Format eben die Chance bietet, auf aktuelle Geschehnisse einzugehen, mache ich das auch. Aktuell im Sinne von, es war Anfang März, da hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, ihre Ernährungsempfehlungen aktualisiert und sie legt jetzt mehr Wert auf pflanzliche Lebensmittel. Die DGE, beziehungsweise in Österreich heißt das Pendant Österreichische Gesellschaft für Ernährung, die ÖGE, das sind wissenschaftliche Vereine mit dem Fokus auf Ernährung und die haben sich zum Ziel gesetzt, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse Empfehlungen für eine gesunde Ernährungsweise zu geben. Und das ist nicht unrelevant. Also gerade was gesund ist und was nicht gesund ist, darauf wird sich immer wieder auf die Meinungen dieser Verbände verlassen. Sie haben auch zum Beispiel die Ernährungspyramide aufgestellt und ich glaube, wir alle kennen diese Pyramide. Die sind sich auch, also die unterscheiden sich natürlich von Land zu Land, aber grundsätzlich sind sie schon ganz ähnlich. In der Schule haben wir sie durchgemacht. Ich sehe sie auch nach wie vor in Arztpraxen ausgehängt. Und da werden eben Lebensmittel, die den größten Teil der Ernährung ausmachen sollen, wie Gemüse, wie Obst, wie Vollkornprodukte, die werden ganz unten als Basis aufgestellt und nach oben hin werden die Lebensmittelgruppen angezeigt, von denen vielleicht ein bisschen weniger verzehrt werden sollte. Also zum Beispiel tierische Produkte, aber an der Spitze ganz oben ist immer so Fett und so Süßigkeiten, also so Zuckerwürfel zum Beispiel gewesen. Und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die aktualisiert regelmäßig ihre Empfehlungen, um sie einfach wirklich am aktuellen Stand der Wissenschaft anzupassen. Jetzt sind sie nochmal einen Schritt weitergegangen und haben die Vorgaben, zumindest nach Stand der Medien, fast schon ein bisschen zu drastisch verschärft. Demnach sollte man 3/4 pflanzliche Kost verzehren und nur noch 1/4 sollten tierischen Ursprungs sein. Was heißt das? Im Umkehrschluss bedeutet das einmal Ei in der Woche, mehr ist nicht drin, und 300 Gramm Fleisch. Mehr ist nicht drin. 300 Gramm Fleisch, das ist ja, das kann ein mittelgroßes bis großes Stück Fleisch zum Beispiel oder so Steak sein in der Woche. Das soll der neue Standard werden und das sind nun die offiziellen Empfehlungen. Und die Hauptgründe für die Anpassungen sind einerseits natürlich Gesundheit, aber, und da ist eben die Kritik groß, viele Kritiker werfen der DGE vor, sie verliere das Ziel aus den Augen und der Verein handle zu sehr aus Umweltaspekten, nicht primär aus gesundheitlichen Zielen heraus. Schwierig, sage ich mal. Ein Teil in mir jubelt. Ich glaube, eine gesundheitsfördernde Ernährung ist gleichzeitig auch eine umweltschonende Ernährung. Ich halte das für gut, wenn wir weniger tierische Produkte essen. Gleichzeitig habe ich aber mit Michaela jetzt nie für den kompletten Verzicht mich ausgesprochen, weil ich glaube, dass tierische Produkte auch seine Berechtigung haben. Und das tut die DGE ja auch nicht. Also wo die Grenze ist allerdings, also die DGE sagt jetzt, gibt keine Verbote, aber wo die Grenze ist, also ob das jetzt ein Ei ist oder am Wochenende vielleicht mal ein Rührei, wo 2, 3 Eier verarbeitet wurden, da möchte ich zumindest keine Richtlinien für die breite Masse aufstellen. Und bei der ganzen Thematik der Befürworter und bei den Kritikern, da habe ich zwei Probleme in Anführungszeichen. Erstens, die Gruppe, die sagt, ja, tierische Produkte, die braucht es nicht, die extremst auf die vegane Ernährung setzt, was geschmacklich vielleicht mittlerweile auch überhaupt uns keinen Abbruch tut, aber da einfach dann nicht ausreichend darauf achtet, wie sie Nährstoffe ordnungsgemäß deckt und nur auf vegane Schrottersatzprodukte zurückgreift, sorry to say, dann haben wir hier wirklich gesundheitlich ein Problem, weil langfristig Mikro- und Makronährstoffe auf der Strecke bleiben. Zweitens, gleichzeitig habe ich natürlich schon auch ein Problemchen mit der Einstellung, dass es tierische Produkte zwingend braucht, um gesund zu bleiben. Denn so wie Tiere gehalten werden, braucht man nicht glauben, dass man sich da mit dem Fleisch, egal jetzt ob Schwein, Fisch oder Geflügel, dass man sich da immer einen Gefallen tut. Denn auch hier haben wir gesundheitlich dann ein Problem. So oder so. Man kann es nur falsch machen, hat man das Gefühl. Gerade natürlich, wenn man so ein Verein ist wie die DGE. Die Wahrheit, was vertretbar ist, höchst individuell und liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und grundsätzlich ja, darf man, glaube ich, nicht alles zu dogmatisch sehen und vor allem nicht in gesund und ungesunde Lebensmittel einteilen. Das ist ein bisschen gefährlich, denn auch die Schweinshaxe, genussvoll konsumiert, kann dir und deiner Psyche sehr, sehr gut tun. Davon bin zumindest ich überzeugt. Ich glaube, die Dosis macht und ich finde aber schon, dass die DGE einen sehr, sehr mutigen Schritt gegangen ist, der sich auch übrigens deckt mit den Empfehlungen der Planetary Health Diet. Das ist eine von Wissenschaftlerinnen entwickeltes Ernährungskonzept. Das zielt darauf an, sowohl für die Gesundheit des Menschen, aber auch für den Planeten, dass das alles förderlich ist. Dazu gab es hier am Küchentisch schon mal eine Episode. Die suche ich dir raus und verlinke ich dir. Und ja, es sind bei der DGE jetzt, wie gesagt, keine Verbote, nur Ratschläge. Außerdem bleibt auch vieles beim Alten. Die haben jetzt dann komplett die ganze Pyramide über den Haufen geworfen. Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante zum Beispiel zu bevorzugen. Auch Fisch ein- bis zweimal wöchentlich bleibt die Empfehlung gleich. Auch sollten pflanzliche Öle verwendet werden. Solche Dinge eh schon wissen. Gut, mir würde es an dieser Stelle interessieren, was du dazu sagst. Ich glaube an die Reduktion von tierischen Produkten, will ich aber jetzt auch nicht beeinflussen und vor allem bitte, bitte, bitte schau, diese Reduktion dann mit guten, richtigen Lebensmitteln zu decken. Am besten eiweißreich, also setz auf Hülsenfrüchte, Nüsse, Sojaprodukte vielleicht auch mal und vor allem lerne zu kombinieren. Ich glaube, das ist der Schlüssel bei dem Ganzen, sich weniger tierisch zu ernähren, aber trotzdem gesund. Weil durch den Mix von verschiedenen Lebensmitteln entsteht so ein hochwertiges Aminosäureprofil, das dein Körper gut verwenden kann. Und dann braucht es eben, wie gesagt, nicht immer tierische Quellen. Also zum Beispiel Reis und Bohnen mixen. 1a. Dadurch kannst du eben wirklich alle essentiellen Aminosäuren abdecken, die der Körper nicht selbst herstellen kann und daher über die Nahrung aufnehmen muss. Auch Nüsse und Samen mit Vollkörnern gemischt, das ist ein super komplettes Profil. Zum Beispiel kannst du Nussmus, ein hochwertiges, auf ein Vollkornbrot geben oder einen Salat mit Quinoa und Sonnenblumenkern machen. High five, dein Körper wird lieben. So viel dazu würde ich sagen, wir wandern zum Thema, worauf sicherlich viele von euch schon sehnsüchtig gewartet haben, das Thema mit der Liebe. Viel Spaß! Das hier am Küchentisch, es ist ein ganzheitlicher Podcast, der ja bestmöglich versucht, Gesundheit so im Big Picture zu sehen. Nein, nicht nur die Ernährung sorgt für Gesundheit, das ist ja auch mir bewusst als diplomierte Ernährungstrainerin, denn wie fit und wie vital du bist und wie gesund du schlussendlich bist, das hängt ja von ganz, ganz vielen verschiedenen internen und externen Faktoren ab. Und natürlich auch mit der Liebe. Und was Liebe und Essen miteinander zu tun haben, da kann man weit ausholen. Natürlich hast du soziale und emotionale Bindungen. Also das gemeinsame Essen, das schafft Verbindung. Und ich liebe auch alle Festtage, weil ich weiß, da nehmen wir uns Zeit. Wir versammeln uns zum Beispiel bei uns zu Hause ums Raclette und allen geht's gut. Auch das Kochen für andere. Also früher habe ich mir nie gedacht, dass ich für Markus koche. Und heute sehe ich es wirklich so als Zeichen von Liebe und der Fürsorge. Es gibt natürlich auch kulturelle und traditionelle Aspekte. Glückshormone werden ausgeschüttet beim Essen und viele weitere Faktoren, die Essen zu etwas hochemotionalem machen. Und Essen kann natürlich auch etwas sehr Sinnliches sein. Und manche Menschen haben tatsächlich lieber gutes Essen als guten Sex. Und da kommen wir dem Thema auch schon näher, um das es heute gehen soll. In manchen Klatschzeitschriften finden sich immer wieder Artikel, so auch zuletzt, und zwar irgendwie so, wie die Libido durch die Ernährung verbessert werden kann. Und da greife ich mir natürlich schon ein bisschen auf den Kopf. Auf der anderen Seite bin ich auch nur ein Mensch. Natürlich lese ich es und vielleicht hast du auch nur wegen diesem Folgentitel hier in die Episode reingehört. Also klären wir mal, was dran ist. Gut, Letzte Woche vielleicht nochmal so als kleiner Reminder, da ging es ja ums Brainfood, gell? Und um spezielle Lebensmittel, die die Gehirnfähigkeit auf Vordermann bringen. Und ganz ehrlich, warum soll es denn so etwas nicht für die Liebe geben? Rein theoretisch. Und tatsächlich, bestimmte Lebensmittel und Nährstoffe, die können die sexuelle Gesundheit und das Verlangen positiv beeinflussen. Deswegen machen wir es ähnlich wie bei der letzten Folge und ich teile meine Top 3 Hero-Lebensmittel mit dir, nicht für den Kopf, sondern für die Liebe. Und wir starten bei den Kürbiskernen. Die werden immer wieder mit einer potenzfördernden Wirkung in Verbindung gebracht. Das liegt daran, dass sie reich an sehr, sehr vielen verschiedenen Nährstoffen sind, die die sexuelle Gesundheit unterstützen können. Unter anderem ist das aber Zink. Zink spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Hormonproduktion, vor allem das Testosteron, das ja bei Männern, aber auch bei den Frauen die Libido beeinflusst. Und ein angemessener Zinkspiegel, der kann auch zur Verbesserung der Spermienqualität beitragen. Kürbiskerne in der Küche, ich würde sagen, du streust sie über den Salat oder ins Müsli rein oder du verwendest sie als Panade, zum Beispiel bei meinen gebratenen Tofu-Stückchen. Das Rezept wird dazu verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Platz Nummer 2, die Wassermelone. Das soll unter anderem am Citrullin liegen, das ist eine Aminosäure, die die Durchblutung verbessert und so zu einer erhöhten sexuellen Erregung führen kann. Und Forscher haben sogar herausgefunden, dass die Inhaltsstoffe vom Fruchtfleisch von der Wassermelone eine Viagra-ähnliche Wirkung haben. Na, servus. Viel Spaß damit. Jetzt geht ja die Saison bald los. Übrigens, Wassermelonen, gell, die wachsen auch in Österreich. Bei uns in Windhag setzen wir sie jedes Jahr mit Erfolg an. Ganz toll ist der Salat damit, mit ein bisschen Feta in Kombination mit Minze. Ich habe auch mal ein Rosenwasserdressing dazu gemacht. Liebe geht ja wirklich durch den Magen und allein beim Duft entwickelt sich so ganz, ich würde schon fast so behaupten, so eine romantische Atmosphäre, wenngleich jetzt Rosenwasser keinen unmittelbaren Effekt auf die Libido hat. Und drittes Hero-Lebensmittel, Olivenöl. Denn es braucht gesunde Fette. Ich habe jetzt hier das Olivenöl hergenommen, du kannst aber auch auf fettreichen Fisch oder Avocados setzen. Und apropos Avocado, schau, da sind wir auch wieder bei der letzten Folge. Da habe ich ja gesagt, man sollte das essen, was dem Körper ähnlich ist. Also Walnuss fürs Gehirn, Kidneybohne für die Niere. Ja, und so, da haben wir es bei den hodenförmlichen Avocado-Frucht. Da darfst du dreimal raten, für was das gut sein soll. Aber so, der Körper braucht Fett für die Hormonproduktion, um das geht's. Und auch hier wird die Durchblutung angeregt und das Reizempfinden verstärkt. Und übrigens passt die Avocado prima in den Wassermelonsalat. So, kurze Pause, ich habe gerade geschaut, das Rezept, auch verlinkt, ist wirklich mit Wassermelone, Avocado und Rosenwasserdressing. Außerdem noch einen Kohlrabi reingeschnibbelt und Dill. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Allerdings, ganz wichtig, die Libido, die hängt natürlich von einer Vielzahl von Faktoren ab. Natürlich die psychische Gesundheit, der Beziehungsstatus, die körperliche Gesundheit und vieles, vieles mehr. Und bei dem sich fit und gesund essen, ist eins noch ganz wichtig, ausreichend essen. Denn wenn du zum Beispiel auf Dauerdiät bist, ich sage es nur, ich will das hier keinen unterstellen, aber es ist in unserer Gesellschaft halt super häufig, wenn du dir das Essen vielleicht ein bisschen verbietest und deinem Körper in Zustand von Hungern kommst oder ganz klassisch eine starke Kalorienrestriktion durchführst, dann kann das sehr, sehr viele Reaktionen auslösen und ganz häufig geht damit die Libido verloren. Du versetzt deinen Körper dadurch so einen Stress und er denkt sich, Hunger, das setzt er irgendwie gleich mit einer Notzeit und denkt sich natürlich, ja, jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um Kinder in die Welt zu setzen. Heißt, die Fortpflanzungsfunktion, die wird in solchen Zeiten oft als wenig kritisch angesehen, hat nicht Prio Nummer 1, was zu einem Rückgang der sexuellen Lust führen kann. Jetzt sage ich jetzt nicht schlimm, als ob es keinen Morgen mehr gäbe, aber gerade bei gutem Essen, da darfst du essen, bis du satt bist, achtsames Essen. Hier haben wir Wassermelonen erwähnt, wir haben Nüsse erwähnt oder Ölsaaten, Gemüse, hochwertige Öle, Vollkornprodukte. Damit lieferst du einfach deinem Körper super, super, super Bausteine, um gesund zu sein und einfach um so zu funktionieren, wie er es von Natur aus eigentlich kann, also mit Vollgas und mit vollkommener Gesundheit. Das so als kleine Randnotiz. Und ich würde sagen, wir überspringen auch in dieser Woche den Rezeptteil. Hier wurden genug Rezeptinspirationen geteilt. Fokussieren wir uns erst da mal drauf. Und das war sie auch, die Folge für diese Woche. Eine Folge aus mehr oder weniger aktuellem Anlass, in dem wir die neuen Ratschläge der DGE unter die Lupe genommen haben. Weniger tierisches Essen, so heißt zumindest. Wichtig ist, dass du sicherlich mit deiner Ernährung, dass du dich wohlfühlst, generell mit deinem Körper und einen liebevollen Umgang mit dir pflegst. Unter anderem durch die Ernährung. Und deswegen freut es mich, dass du mir heute an dieser Stelle wieder zugehört hast. Ich freue mich über den Austausch. Melde dich zu meinem Newsletter an. Lass mir gerne 5 Sterne hier. Und wenn du Interesse hast, bald starten wieder meine Kochworkshops. Im Mai wird es soweit sein, in München und im Innviertel. Setz dich gerne dazu auf die Warteliste an maya.michaela@gmx.at. Und weitere ausgewogene Rezepte findest du auch diesmal wieder auf meinem Blog www.michaelas.net. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Kurz, knackig, es hat mir viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald. Deine Michaela.